wundere mich immer, warum die Leute so viel über Risiko nachdenken. Ja, also ich denke, wir sollten eher über Chancen nachdenken. 30% der Bevölkerung die Guten, 30% sind die Mitläufer und 30% sind die Egoisten. Die meisten Menschen sagen, dass sie überdurchschnittlich gut Auto fahren.
Ja.
Mathematisch gesehen laufen wir da irgendwie in eine Sackgasse. Tu, was du willst, solange du Spaß dran hast und niemandem wehtust. Passt auf mit den digitalen Devices. Ja, lebt man ein richtiges Leben. Also Google ist Gott. So, und mit Gott legt man sich eigentlich nicht an.
Wie fühlt sich das denn so an, so einen Weltkonzern zu verklagen?
Also manche vergleichen das mit David gegen Goliath. Ich vergleiche es mit...
Herzlich willkommen zu Damit die Guten gewinnen, dem Interview-Podcast von ASK. Ich bin Thomas Mühlnickel und treffe mich hier mit Menschen, die mit ihrem Engagement etwas für unsere Gesellschaft tun. Mein heutiger Gast, Albrecht von Sonntag, hat im Jahr 2000 eines der größten Preisvergleichsportale Europas mitgegründet, Idealo. Aber Albrecht ist nicht nur Unternehmer, er ist auch jemand, der sich mit dem mächtigsten Konzern der Welt anlegt. Er hat Google auf mehrere Milliarden Schadensersatz verklagt, weil der Tech-Riese seine Marktmacht missbraucht und damit einen fairen Wettbewerb im Internet unmöglich macht. Gleichzeitig spendet er seine Dividenden für Biodiversität, hat einen Naturpark in Portugal gegründet und engagiert sich in der Leaders for Climate Action für Klimaschutz in der Wirtschaft. In dieser Folge sprechen wir über fairen Wettbewerb im digitalen Raum, über unternehmerische Verantwortung für Klima und Gesellschaft und darüber, warum manchmal eine Obstfliege gegen Goliath gewinnen kann. Ein Gespräch über Mut, Haltung und die Zukunft des Internets. Damit die Guten gewinnen. Albrecht von Sonntag, herzlich willkommen bei Damit die Guten gewinnen. Schön, dass du da bist.
Danke, bin gerne hier.
Unser Podcast heißt ja Damit die Guten gewinnen. Wer sind denn für dich die Guten?
Okay, also ich hole mal aus. Wir haben Zeit.
Wir haben Zeit.
Ja. Also erstmal finde ich, dass die Gesellschaft, die ich heute erlebe, da sind ganz viele Gute dabei. Ja. Und die meisten halten sich auch an unsere Regeln. Das Strafgesetzbuch wird überwiegend befolgt. Schon ein ganz hohes Level, wenn wir es auf dem historischen Vergleich angucken. Und ansonsten denke ich, für mich, ich bin ja sozusagen, wenn ich das Wort die Guten ja, nehme, die sozusagen ja sich vom Durchschnitt abgrenzen sollen. Das sind schon also besonders gute sozusagen. Ja. Das sind für mich Menschen, die sich interessieren für Bereiche, die über die, sagen wir, ganz engen Zirkel hinausgehen. Also klar, für sich selber kümmern ist ein Klassiker, ja. Und dann genetische Zusammenhänge auch irgendwie unterstützen, das ist, glaube ich, relativ Primärtrieb. Und aber wenn es darüber hinausgeht, dann kann man, glaube ich, den Bereich der Guten betreten. Und ich würde sagen, so, wenn man das holen Durchschnittsniveau annimmt, würde ich sagen, sind 30% der Bevölkerung die Guten, 30% sind die Mitläufer und 30% sind die Egoisten.
Und dann bleiben noch 10 über.
Ja, das ist so die mathematische Ungenauigkeit meiner These.
Ja, Ungenauigkeit ist in Ordnung. Das heißt aber, gut ist, wer sich für andere einsetzt.
Würde ich mal sagen, über den Tellerrand guckt, auch ein bisschen langfristiger guckt. Ja? Also ich beschäftige mich viel mit dem Klimawandel. Also wenn ich das heute erlebe, würde ich sagen, puh, so viele Gute haben wir gerade nicht am Start. Aber sozusagen einfach mal drüber hinausgehen, was die eigene Zentralproblematik ist, wenn man sich darüber hinaus interessiert, vielleicht sogar aktiv wird für die Demokratie, insbesondere wenn man anerkennt, dass Freiheit nicht geschenkt ist, sondern ein stetiges Hinwirken. Ich wollte das Wort Kampf jetzt vermeiden, jetzt sage ich es doch, es ist eigentlich ein stetiger Kampf. Ja. Das müssen wir akzeptieren und dann, wenn man das macht, wird man ganz schnell ins Lager der Guten zu zählen sein.
Aber es ist auch schräg, ich habe neulich gehört, dass die meisten Leute sagen, ich kümmere mich um die Gesellschaft, ich tue Gutes. Mhm. Und wenn man sie aber fragt, was glaubst du, was die anderen machen, dann sagen die gleichen Leute, alle anderen machen es nicht oder die allermeisten machen es nicht. Also die Erwartung von sich selber ist immer eine gute und von anderen ist sie eher eine schlechte. Mhm. Ist das irgendwie so was Menschliches?
Mhm. Das ist das Gleiche, wie meisten Menschen sagen, dass sie überdurchschnittlich gut Auto fahren.
Ja.
Mathematisch gesehen laufen wir da irgendwie in eine Sackgasse. Aber das ist das Faszinierende daran. Ich glaube, das wird den Menschen auch so ein bisschen in den Medien erzählt. Hat unser Empör Aufmerksamkeitsindustrie hat das so ein bisschen gepusht, dass wir dann so ein negatives Bild von der Welt kriegen. Deswegen glaube ich ja, in Wirklichkeit sind die meisten Menschen die Guten. Ja? Weil wir mal akzeptieren, wie hoch der Standard schon ist, sind die alle gut. Ja, also nicht alle, okay. Aber Eigentlich sind wir ganz schön viele gute. Und wir müssten uns mal mehr erlauben, das wieder auszuleben.
Ich fand deine These gerade interessant. Wir könnten uns gegenseitig alle besser finden und auch die Erwartung ans Gute voneinander erhöhen, wenn wir nicht so eine Fokusverschiebung hätten, wenn wir nicht in der Aufmerksamkeit darauf gepolt wären, alles schlecht zu finden und nur Übles zu sehen.
Ja, das kann man so sagen. Dahinter ist ja auch eine Genetik. Also wir sind darauf trainiert, schlechte Nachrichten intensiver zu verarbeiten, weil es unser Überleben sichert. Und wenn man mit dem Blick auf die Welt guckt, dann hat man ganz schnell das Gefühl, boah, ist echt eine Menge los. Ja. Und das kann einen auch schnell in Depressionen oder in die Apathie treiben. Ja. Ja. Und da habe ich mal für mich neulich mal das Konzept des radikalen Optimismus entwickelt, dass ich immer hinter jeder schlechten Nachricht die gute vermute. Ja. Also wenn Trump die Zölle erhöht, dann gibt es die gute Nachricht, wir machen mit Indien ein Handelsabkommen. Nice. Ja. So, und so kann man eigentlich mit der Welt auch spielen. Ja. Also muss ich jetzt mich immer auf das Negative stürzen, was mir präsentiert wird? Oder kann ich vielleicht mich ein bisschen zurücklehnen und nachdenken, oh nein, da lauert schon wieder was Gutes.
Wo ist auch das Gute im Schlechten? Das ist nicht schlecht.
Ja, exakt. Und das ist meistens so. Ja. Ja. Also wenn wir die Historie angucken, ja, es gab echt viel Schlechtes, ja, aber oft ist daraus dann was Gutes geworden. Weil wir dann gemerkt haben, nee, so wollen wir nicht sein. Und besonders wenn es im Extremen ist. Ja. Das wirst du ja vielleicht im Podcast jetzt noch merken, manchmal neige ich zur Überspitzung. Ja. Weil dann wird das Problem deutlicher. Und wenn das sozusagen im Real Life, also auch passiert, dass sozusagen so ein Thema sich so verdichtet, dass wir die nicht mehr wegducken können im Alltag, ja, Kinder irgendwie zum Fußball zu bringen, bla bla bla, ja, da sind die Menschen total abgelenkt. Aber wenn es so intensiv wird, dann machen sie irgendwann mal, also das Wort ist falsch, aber dann wird es ihnen bewusst.
Dann wollen wir jetzt nochmal gucken, wer ist der Mann, der manchmal zur Überspitzung neigt. Aber du hast ja einen sehr schrägen Lebenslauf. Du bist promovierter Jurist, hast als M&A-Anwalt gearbeitet, hast Idealo vor 25 Jahren mitgegründet, bist in die Gründung damals mit eingestiegen. Das ist groß gemacht, bist Umweltschützer. Von dir wird immer gesagt, du bist der Mann, der Google verklagt hat. Da reden wir nachher nochmal drüber. Das ist ja ein Lebenslauf, der ist nicht typisch. Was treibt dich an?
Ja, also vieles davon begründet sich in meiner Kindheit. Ja. Es war ein Gespräch mit meiner Großmutter zum einen. Ja, die ich immer gefragt, was hast du damals gemacht, als die Nazis da waren? Ja, und diese Frage stelle ich mir selber die ganze Zeit. Was wirst du deinen Enkeln sagen können? Mhm. Was hast du gemacht, als das Internet kam? Das war sozusagen der Grund, warum ich bei Idealo sozusagen mit dabei war. Ja. Was hast du gemacht, als der Klimawandel klarer wurde? Ja. Was hast du gemacht, als die Proligarchie die Welt versucht hat zu übernehmen? Ja. Und das ist sozusagen der Maßstab. Ja. Und dann habe ich als 16-Jähriger mein Credo entwickelt. Das heißt, tu, was du willst, solange du Spaß dran hast und niemand wehtust. Und danach versuche ich zu leben.
Ja. Das heißt, du willst nicht, in der Sprache zu bleiben, der untätige Mitläufer sein, sondern du willst die Dinge, wenn sie kommen, auch gestalten.
Ja, das ist irgendwie meine Natur. Ja. Ich glaube, das ist die Natur eines Unternehmers. Ja, wenn du ein Thema siehst, was für dich eine bedeutsame Fragestellung aufwirft, dann willst du was unternehmen, um die zu lösen. Mhm. Ja, das beobachte ich bei vielen. Häufig wird es sehr, sehr kommerziell gedacht dann, aber es gibt auch in allen, also auch bei NGOs gibt es Unternehmer, ja, die sozusagen genauso denken.
War der Unternehmer immer schon in dir drin? Weil eigentlich macht man ja nicht die Juristerei, studiert die nicht, wenn man Unternehmer werden will, oder?
Naja, also Juristerei habe ich deswegen studiert, weil ich nicht wusste, was ich sonst studieren sollte. Und damit hat man gesagt, kannst du alles werden. Und da war die Entscheidung über mein Leben einfach mal wieder ein paar Jahre verschoben.
Okay, ich bin Betriebswirt, das war das gleiche
Problem. Ja, nee, genau. Und das hat es dann auch gut verschoben. Aber dann wurde es dann auch relativ klar, das ist, es gibt verschiedene Sektionen im juristischen Laufbahn und es gibt eher strukturiertere und da gibt es Leute, also Aufgaben, die versprechen mehr Chaos, mehr Überraschungen und die habe ich mir lieber gesucht.
Wie kam es dann damals, als du bei Idealo mit reingegangen bist? Startup quasi damals. Es ging gerade ganz früh los, klein finanziert, kam ich schon Milliarden von vornherein rein, sondern ihr fing ja relativ klein an. Wie bist du in diese Gründung mit reingekommen?
Ja, also auf der einen Seite wollte ich immer was machen im Internet. Wir haben ja vorhin drüber gesprochen, ja, muss man ja irgendwas machen, ist ja das Jahr 2000 oder 99. Aber ich war dann auf einer Party von einem Freund, mit dem ich zusammen Jura studiert hatte. Er ist dann Professor für Jura geworden, guter Typ. Und der hatte wiederum einen Freund, der ein Internetunternehmen gründen wollte und hat gesagt, ihr müsst mal zusammenarbeiten. Und so kam es. Es war Martin Sinner, das war seine Geburtstagsparty. Also die Geburtstagsparty von meinem Freund fand statt in der Wohnung von Martin Sinner. Und so entstand die Idee, wir machen es zusammen. Aber er hatte vorher schon sozusagen den grundsätzlichen Businessplan und sich ein anderes Team auch schon gesucht. Ich bin dann sozusagen als letzter von fünf dazugestoßen.
Ist aber auch Risiko, in so eine Nummer einzusteigen.
Ja, aber ich meine, ich wundere mich immer, warum die Leute so viel über Risiko nachdenken. Ja, also ich denke, wir sollten eher über Chancen nachdenken. Das ist natürlich eine Riesenchance auch. Ja. Mhm. Und es hat auch Spaß gemacht. Ja. Es war eine wilde Zeit. Das Internet war ein sehr freier Ort. Ja. Es war alles möglich. Und die Machtverhältnisse waren noch nicht so verteilt, wie sie heute sind. Also ich bewundere heute jeden, der sozusagen versucht, in dem Segment was zu machen. Aber es klappt nicht so, wie wir gedacht haben. Wir haben gedacht, völlig freier Raum kann es alles werden. Und heute musst du schon mit den Machtstrukturen, insbesondere mit der Big Tech, Oligarchie, musst du dich schon auseinandersetzen und meistens eine erniedrigende Nische innerhalb dieses Systems finden. Hm. Das war damals nicht so.
Über die müssen wir auch gleich nochmal reden. Lass noch kurz bei dir bleiben. Ich habe gelesen, du spendest deine Dividenden, die du aus deinen Anteilen bei Dialo hast, für Biodiversitätsprojekte, für Naturschutz, für Klimaschutz. Wie ist das für dich entstanden, dieses Engagement, das machen zu wollen, dass du sagst, ich nehme von meinem Vermögen, von meinem Geld, das ich verdiene, will ich einfach einen Teil der Welt geben, genau genommen?
Na, einerseits ist da einfach Dankbarkeit. Mhm. Also ich finde, das kapitalistische System ordnet zu viel Kapital sozusagen Leuten ein, in dem Fall, die sozusagen das Unternehmen gegründet haben oder die irgendwie das Geld hatten, irgendwie darin rein zu investieren. Da ist die Rolle der Mitarbeiter natürlich total unterschätzt. Ja, so. Jetzt ist es nicht so vorgesehen, dass man denen direkt was wiedergibt, ja. Und ist ja auch manchmal, ja, der Anteil der Leute ist so unklar zu erkennen, wer manchmal mehr macht, wer weniger. Ist auch gerade nicht subjektiv, aber ich finde einfach, es ist Zeit, wenn man mehr Geld hat, als man braucht, davon der Gesellschaft was zurückzugeben. Mhm. Und aus meiner Sicht gibt es drei Themen, die sehr bedrohlich sind. Ja, es gibt den Klimawandel, den können wir nicht zurückdrehen. Ja, also dann gibt es die Biodiversitätsverluste, die drohen oder schon stattfinden die ganze Zeit, auch nicht oder nur schwer rückdrehbar. Und dann gibt es die ganzen gesellschaftlichen Themen. Das Charmante an diesen ist, die könnten wir jederzeit ändern. Wenn also die Gesellschaft sich beschließt, ja, ab jetzt wollen wir nicht mehr toxisch miteinander sein, let's go, ja, ist möglich. Das ist aber bei Klimawandel und Biodiversitätsverlust nicht möglich. Das ist außerhalb unserer Hand. Und deswegen sind das so Themen, wo ich mich sehr committe. Ein anderer Grund ist ganz einfach, ich habe drei Kinder. Ich möchte, dass sie eine schöne Welt haben. Ja, was sollen die mit dem Geld in der toxischen Welt? Ja, also ist der mit ihnen besprochene Deal, wir erben nichts, sondern wir investieren es jetzt, damit das Leben dann schön wird.
Wie wählst du das aus? Wie entscheidest du, wohin du da Gelder gibst?
Hochgradig willkürlich. Ja, das sind alles meistens völlig spontan getroffene Entscheidungen. Also ist es ganz klar, wir brauchen Leute, die sich im Primärsektor bewegen. Deswegen habe ich Geld im Saatgut, ja. Bingheimer Saatgut AG, bin ich größter Fan von. Die machen Saatgut, was du, wenn du es erntest, auch wieder aussehen kannst. Das ist, damit haben sie eine ganz kleine Nische besetzt. Das heißt, sie haben festes Saatgut. Das ist völlig nicht mehr der Standard. Es gehört halt auch so Big Seed, nenne ich sie mal. Ja. Mhm. Dann stecke ich Gelder in Klimaschutz-NGOs. Ja. Ich liebe insbesondere Impact Litigation. Also hinter manch einer Klage, die man so erlebt, die veröffentlicht ist, da steckt auch manchmal Geld von mir hinter. Und ich baue gerne NGOs auf. Ja, dass ich sozusagen anfange, die mit der Idee zu versorgen oder zu ergänzen. Ja. Mit meinen Ideen zu ergänzen und dann mit Geld auszustatten und dann irgendwann tragen die sich von selbst. Das ist ganz toll.
Das ist ungewöhnlich, um es mal kurz zusammenzufassen. Also klar, die meisten können es sich auch einfach nicht leisten, das zu tun. Man muss es sich auch einfach leisten können, das zu machen. Aber wie entspannt, flexibel du damit umgehst und das auch an der Stelle nicht Sorgen machen dein Modus ist, sondern Chancen machen dein Modus ist, das ist extrem ungewöhnliche Arbeit.
Ich nehme das jetzt mal so hin. Ich wünschte, es wäre anders.
Ja, ja, aber da bist du ja wirklich außerhalb dessen, wie es normalerweise eigentlich läuft. Weil gerade hier in Deutschland ist ja alles mal sehr strukturiert und sehr durchdacht und sehr wohl überlegt. Und du wirkst auf mich jetzt gerade, als wenn du mehr Bambule gerne machst.
Ja, es macht ja auch mehr Bock. Ja, wir wissen ja auch, dass einfach die subjektive Lebenszeit sich erhöht in Erinnerung, wenn du immer was Neues machst oder wenn du dich engagierst. Ja. Das habe ich versucht, meinen Kindern immer zu klären. Es macht keinen Sinn, sozusagen für die Prüfung zu lernen, sondern es macht nur Sinn, fürs Leben zu lernen, weil dann behältst du es auch. Ja. Und so ist es auch, wenn man sozusagen nur für die Arbeit arbeiten geht, dann kommt das nachher in den Ordner Arbeit und wird komprimiert und dann hast du irgendwie, guckst den Ordner an und da sind 10 Minuten drin in der Wahrnehmung. Ja. Aber wenn du halt immer wieder was dich außerhalb deiner persönlichen Komfortzone bewegst, dann ist das Leben und das Learning deutlich höher.
Ich habe da gerade ein tolles Interview gehört von Morgan Freeman. Hm. Da wurde gefragt, weil er ist mittlerweile auch wirklich alt, wurde aber auch gefragt, wie er denn so geblieben ist, wie er ist. Und dann sagte er, das hätte er von Clint Eastwood gelernt und seine Maxime sei, don't let the old man in.
Oh, nice. I like it.
Und ich finde, das ist total spannend, ja. Sich zu sagen, ich lasse den alten Mann einfach nicht in mich rein. Mhm. Ich bleibe einfach geistig jung. Und das ist für mich die Übersetzung von dem, was du auch gerade gesagt hast. Immer weiter lernen, immer wieder weiterdenken und nicht irgendwo auf irgendwelche Enden achten.
Ja, also mein Vater hat mich da auch geprägt. Dessen Credo war Neugier. Der hat sich aber dafür interessiert. Ja. Das Spannende ist, was ich im Naturschützerbereich immer erlebe, die fangen immer an mit Vögeln, weil die kannst du sofort sehen. Ja. Mhm. Und dann kommen sie nachher zu den Insekten. Das sind aber Vögel, haben wir in Europa so 500, 600 Stück. Das ist ja überraschend wenig. Ja. So, das lernst du ganz schnell, hast du verstanden. Und dann wird es dann sozusagen, ja, wird es was Neues. Dann gehen sie zu den Insekten, also zu den meistens Schmetterling. Das ist ja schön, die siehst du schnell. Und dann irgendwann sind sie bei den Hoverflies angekommen. Da gibt es 6000 Arten. Da bist du beschäftigt zum Schluss. Und das ist, ich mag das einfach sozusagen, der Gedanke, sich immer sozusagen eine neue Challenge zu suchen, wo die Neugier bleibt. Ja. Und die Tierwelt, ich verstehe die Menschen nicht, die in dem urbanen Raum sich so versumpfen und die Stumpfe denken, da draußen ist so viel los und ist so schrill. Also was die Tierwelt uns einfach die ganze Zeit erzählen könnte, ist so viel.
Man hat ja auch eine gewisse Gewöhnung an das, was man von zu Hause an Tieren so kennt, was ja bei uns in Deutschland leider auch in den letzten Jahrzehnten immer weniger geworden ist. Ich war im letzten Jahr für 3 Wochen in Australien im Urlaub und da ist ja einfach alles anders. Komplett andere Tiere, nicht die gleiche, alle anders, sehen auch alle anders aus und klingen auch alle anders und viel mehr. Mich hat das wirklich auch berührt und gepackt. Klar, ich weiß auch, ich habe da auch viel CO2 verblasen mit dieser Reise, aber gleichzeitig habe ich total auch berührt und gepackt, dass ich gesehen habe, wie anders diese Welt sein kann und wie divers diese Welt in der Artenvielfalt auch sein kann und was es da auch zu schützen gilt.
Das ist schon beeindruckend. Ich glaube, in Costa Rica liegen auf 10 Hektar mehr Tierarten als in ganz Eurasien.
Wahnsinn.
Ja, das ist echt, also auf jeden Fall im europäischen Teil mehr. Es ist wirklich schrill.
Ja. Was war denn der beste Rat, den du jemals bekommen hast?
Ich glaube, der beste Rat, den ich jemals bekommen habe, also ich habe meine 3 Kinder überwiegend alleinerziehend erzogen. Ja, so, und da ist natürlich viel Verwaltung dabei und viel einfach so was hinkriegen. Und hat mir irgendjemand mal gesagt, genieß sie. Ja, und das war total wichtig. Dann habe ich sozusagen einen Schritt zurückgegangen immer, also nicht immer, aber häufig, wenn ich konnte, und habe die einfach genossen. Die sind ja so toll. Ja, und davon habe ich dann viel gelernt. Also im Leben einfach mal einen Schritt zurücknehmen, weg von diesem Verwalten des Alltags und einfach mal Genussmodus anmachen. Aber das Leben ist so schön. Und das war, glaube ich, der beste Rat, den ich hatte.
Jetzt muss ich noch einmal wieder zurück. Ich verstehe es einfach noch nicht. Du warst Ewigkeiten in der Führungsstruktur eines riesigen Ladens mit weit über 1000 Mitarbeitern, mit 250 Millionen Umsatz. Ich habe das immer erwartet, dass da diese oberstrukturierten, hierarchischen, eher strengen, sehr klaren, organisierten Menschen sind. Ich glaube, das bist du ja im Herzen auch. Aber gleichzeitig sagst du gerade, nee, ich bin schon anders.
Also warte, ich bin gar nicht so strukturiert. ich war sozusagen hochgradig chaotisches Element in diesem Laden. Aber ich habe tolle Partner gehabt, ja, die mich sozusagen dann begleitet haben und sozusagen das Organisatorische abgebildet haben. Also meine Manager-Kollegen sind schon traumhaft im Abfangen vom Chaos von Albrecht gewesen. Mhm. Ja. Aber das ist natürlich auch, in diesem Chaos ist halt auch eine Kraft. Ja. Also Churchill hat ja mal gesagt, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Mein Spruch, was interessiert mich mein Geschwätz? Ja, neue Informationen, neue Gedanken, let's go. Ja, anstrengend für ein Unternehmen. Aber es ermöglicht natürlich auch das Überleben einem hochgradig wegdominierten Markt. Ja, da muss man immer wieder gucken, was passiert. Ja. Also dieses Element habe ich reingebracht und ich habe Glück, Gründer zu sein. Ja. Das heißt, sie mussten zum Teil sich anpassen an mich, nicht ich mich an sie. Also normalerweise musst du dich ans System anpassen und da sind überwiegend die prozessorientierten Menschen, die dominieren schon den Haufen. Ja, und aber dank Gründerstatus und ich glaube, ich habe eine gewisse Visionärskraft. Das wurde mir zugestanden, auch eine strategische Kraft, die ich habe. Und eine Prozesseoptimierungssehnsucht. Ja, das sind auch schon so Faktoren, die kann man ganz gut brauchen. Ja. Und dadurch konnte ich eigentlich meine Position rechtfertigen und aber trotzdem so sein, wie ich bin.
Ja, aber das gerade an der Spitze braucht es ja oft auch dann diese Persönlichkeit, die eher nochmal 10 Jahre weiter denkt oder auch die neue Trends schneller adaptiert, als es andere tun und eben auch eine Richtung vorgeben kann. Und für die Prozesse sind dann eben doch oft andere zuständig. Das kann ja durchaus Sinn machen.
Ja, mir ist auch mal aufgefallen, dass es wichtig ist, in der Mittagspause einfach mal alleine essen zu gehen und das System laufen zu lassen. Und dann habe ich mir mein lustiges Essen reingelöffelt und plötzlich kamen mir Ideen, mit denen ich nicht gerechnet habe. Ja, und dann musste erstmal das Unternehmen damit wieder umgehen. Aber das ist auch toll. Also wenn du, also ich habe sozusagen dieses im Café sitzen als Aufgabe eines CEOs dann irgendwann mal auch für mich anerkannt. Ja, dass eben, dass du nicht damit beschäftigt bist, die E-Mails zu verwalten, ja, sondern einfach bewusst rausnimmst und auch mal auf E-Mails nicht reagierst, sondern dich fragst, was machen wir eigentlich gerade?
Ja. Wer im Hamsterrad rennt, kann ein Laden nicht gut in die Zukunft führen. Weil man dann nur im Jetzt und hier aktiv ist, statt da, wo ein Laden halt in 5 oder 10 oder 15 Jahren sein muss.
Ja, und nur wer im Hamsterrad ist, denkt, es wäre eine Karriereleiter.
Das ist gut.
Ist geklaut.
Ja, alles gut. Können wir mal kurz über Google sprechen? Ihr seid ja sehr durch die Presse da mitgegangen und sehr bekannt geworden, nochmals, dass ihr Google verklagt habt. In Summe über mehrere Milliarden. Ich will jetzt gar nicht über einzelne Klagen reden, das ist alles zu detailliert, das verstehe ich auch alles gar nicht. Aber der Kernvorwurf ist Marktmissbrauch von Google. Wie fühlt sich das denn so an, so einen Weltkonzern zu verklagen?
Also manche vergleichen das mit David gegen Goliath. Ja. Ich vergleiche es mit Fruchtfliege gegen Goliath. So fühlt sich das immer an. Ja. Da ist sehr viel, sehr frustrierende, sehr deprimierende Ohnmacht dabei. Ja. Aber ist halt auch einfach, ich meine, ich habe im Schadensersatzrecht promoviert. Ja. Also ich bin der Unternehmer. Ey, das war eine Position, da kann man das nicht liegen lassen. Ja. Das hat mir große Freude gemacht, die Schadenstheorie zu entwickeln. Die ist relativ schlank und klar. Und wir haben ja auch damit was bewegt. Ja. Google ist ein Problem. Ja. Aber es ist ein systemischer Fehler, den wir auch hier angehen. Und mir ging es immer darum, auch einen Präzedenzfall zu schaffen. Ja. Also wir haben ja diese Google Shopping Case Story mit aufgebaut, die dann über Kommissionsentscheidungen irgendwann überzeugt hat, gegen Google eine Milliardenstrafe zu erlassen, 2,43 Milliarden, das war mal das höchste ever gegen irgendjemanden in der Geschichte Europas. Und dann wurde das auch bestätigt vom EuG, also vom ersten Gericht, erste Instanz in Europa und dann vom EuGH, dem letztinstanzlichen Gericht, wurde das in voller Brandbreite und teilweise sogar darüber hinausgehend zum Frust von Google bestätigt. Damit ist ein Präzedenzfall gesetzt. Ja, das hat aber so lange gedauert. Also es steht jetzt verbindlich fest, dass seit 2008 Google vorsätzlich und wissentlich seinen Marktmacht missbraucht hat. Ja, das hat ausdrücklich das Gericht nochmal reingeschrieben. Also das ist ungewöhnlich. Das passiert nicht jeden Tag, dass sowas gesagt wird. Ja. Und es ist bis heute aber immer noch so. Jetzt müssen wir mal angucken. Wir haben 2026, sonst 2008. Also Mathematik suggeriert 18 Jahre.
Da haben wir einen Führerschein gemacht.
Hey, das ist so lange. Ja, das ist wirklich faszinierend, wie Google das geschafft hat. Und
also um es kurz zu erklären im Hintergrund. Also Google ist ja quasi Monopolist, was das Thema Suchmaschinen betrifft und hat ja unter anderem Angebote wie Google Maps und so weiter und anderem auch eine Shopping-Seite, wo einem Produkte angeboten werden. Und ihr habt eben, ihr seid ja auch ein Marktplatz, wo quasi verschiedene Preise verglichen werden, Angebote verglichen werden. Dementsprechend kennt ihr euch da gut aus und habt festgestellt, Google hat mit der Shopping-Seite bestimmte Anbieter vorgezogen, wo Google mehr mitverdienen konnte als bei anderen Anbietern, wo sie weniger.
Nee, das ist ein bisschen anders. Also mehrere Punkte, darf ich korrigieren?
Unbedingt, lass bitte auf, ich will es verstehen.
Also erstens ist Google nicht quasi Monopolist, sondern super Monopolist, da gibt es so Worte wie ultradominant, die für solche Konstellationen benutzt werden. Die haben in Europa einen Marktanteil von 97%+, ja, vielleicht 98. Das ist mehr dominant geht nicht. Ja, sie haben einen Zugang zu, also sie sind sozusagen der Gatekeeper, also der Torwächter ins Internet basically. Ja. Da gibt es nicht viele Alternativen zu. Ja. Die anderen Bereiche, die ich betreten kann, die sind alles geschlossene Universum. Also ja, ich kann mir Informationen, sagen wir mal, bei TikTok holen, whatever, ja, oder bei Instagram. Aber das sind alles Universen. Also das freie Internet, da ist Google nicht. Oh, ich denke momentan. So, das ist die Besonderheit. Das andere ist, Google hat dann irgendwann mal erkannt, dass das eigene zentrale Geschäftsmodell, was sie ursprünglich entwickelt haben, also ursprünglich sind sie angetreten, wir sind eine Suchmaschine und wir machen ein bisschen Werbung, aber wir zeigen überwiegend den Traffic, den wir, also die Menschen, die wir auf unsere Seiten locken, ja, denen zeigen wir andere Webseiten, die gehen dann dahin. Das war sozusagen der Deal, mit dem sozusagen das zusammengekommen ist. Es gab die natürlich zuerst die Content Provider und später gab es dann die Suche, die darauf aufgesetzt hat. Und dann hat Google das sehr dominant und sehr klar auch gesagt, Leute, wenn ihr uns komplett Zugang gibt zu euren Inhalten, dann werden wir zu euch die Menschen schicken. Das wäre der Deal. Ja? Ein klassischer Do-O-Dis. Ich gebe dir meinen Content, du gibst mir dafür einen ganz großen Teil der Besucher deiner Seite. So sind sie angetreten. Gab es ein berühmtes Interview auch der beiden Google-Founder dazu im Jahr 2004. Dann gab es den IPO und da passierte das, was typischerweise immer passiert, der Beginn der Entshittification. Das ist neuerdings so ein Fachwort, das klingt so ein bisschen fäkallastig, begreift aber sozusagen den Moment, dass das Wachstum des Kernproduktes sich nicht deckt mit der Gewinnwachstumsfantasie seiner Investoren. Mhm. So, und dann muss irgendwas on top kommen. Ja? So, und das sorgt dann am Ende für die Entshittification, also das Kernversprechen des Produktes wird geopfert zu der Erhöhung des Gewinnes. Ja? Und die hat bei Google dann irgendwo mal eingesetzt, so würde ich sagen, so 2005, 2006. Also relativ kurz nach dem IPO haben sie erkannt, dass das Wachstum der Suchanfragen sich nicht deckt mit dem Sehnsucht des Wachstums des Gewinns. Dann haben sie angefangen, mehr Anzeigen zu spielen. Das hat schon was gebracht, aber das war noch nicht genug. Und dann haben sie gedacht, ach super, wir sind ja der Schiedsrichter übers Internet. Dann spielen wir einfach mal einen eigenen Spieler rein. Ja? Dann haben sie erstmal mit Google Shopping angefangen. Das ist ein Preisvergleich. Und dann haben sie sich diesen hochkomplexen Algorithmus ausgedacht, dass immer, wenn ein anderer Preisvergleich in Top 3 ist oder so, dann stellen sie sich eins drüber. Habe ich gedacht, so beeindruckende Ingenieurleistung, wirklich großes Kino, hätte ich nicht geschafft. Aber dazu, da gibt es so toxische E-Mails, die haben der Google Shopping Case Entscheidung veröffentlicht. This is what we all agree to. Fängt schon so evil an. Und das haben sie sich dann drauf geeinigt. Also immer eins drüber, wie so ein Kleinkind. Und das hat halt dramatische Auswirkungen gehabt. Ja, also damit haben sie mehr oder weniger den gesamten Preisvergleichmarkt über die Zeit, sie haben es immer intensiviert, ihr nachweislich sehr schlechtes Produkt, was deutlich unterdurchschnittlich gut ist, haben sie selber so erkannt. Ja, nur dadurch, dass sie es einfach allen drüber haben. Das ist die Gnade des Monopolisten. Der kann mit einem schlechten Produkt, kann er sich einfach trotzdem durchsetzen. Und das haben sie durchgezogen und jetzt sind sie mit Google Shopping schon eine sogenannte Core-Plattform. Von denen gibt es nicht viele.
Also ich kann mir vorstellen, ich habe mir da eine riesen Sandkiste gebaut. Eine Sandkiste mache ich, was ich will und alle anderen sind mir erstmal wurscht, weil ich habe das Geschäft für mich geangelt. Ich mache, wie ich denke. So verstehe ich es gerade ein Stück weit. Wie hat denn das restliche Internet auf euch reagiert, auf die Klage?
Naja, also wir sind dann halt zum Präzedenzfall geworden. Mhm. Das heißt, der Google Shopping Case wurde, weil wir die besten Daten geliefert haben, also wir waren sehr hinterher, also Idealo war das als eine Top-Priorität behandelt. Und habe ich aber mehr oder weniger, also wirklich die Hälfte meiner Lebensenergie in diesen Fall reingetan. Ja. Wir haben die Daten sehr gut aufbereitet. Wir haben sehr gute juristische Aufarbeitung gemacht. Wir wurden immer wieder zitiert, also selbst von der Generalanwältin im letzten, also beim EuGH, hat unseren Schriftsatz zitiert. Welche große Ehre. Und das war der Präzedenzfall. Das heißt, aber alle anderen Fälle, davon gab es Dutzende. Also ganz Hotels, Flüge, Jobs, was auch immer. Also mehr oder weniger alles, wo gerade Geld verdient wird im Internet, war verführerisch für Google zu sagen, ja, das will ich aber. Mhm. Ja, take out the middleman ist die Strategie. Ja, also immer, es gibt so eine Kaskade, wie das Internet so aufgebaut ist. Und es macht total viel Spaß, einfach den Mittelmann rauszunehmen zwischen meinem eigenen Produkt und dem Kunden. Ja, und das ist auch verführerisch, kann ich nachvollziehen. Ja. Aber dafür haben wir halt Wettbewerbsregeln. Darf man nicht machen. So. Und andere Dinge sind auch verführerisch, dafür haben wir das Strafrecht. Ja. Ja, also wir haben halt Regeln, da müssen wir uns dran halten. Und deswegen bin ich auch großer Fan von jeder sozusagen Regulation. Also wir müssen immer so unterscheiden zwischen Bürokratie, das kann manchmal zu viel sein, aber Regulation, die sozusagen die Schwächeren von den Stärkeren schützt, das ist ein wichtiges Instrument.
Aber wart ihr nicht auch irgendwie von Google abhängig? War das für euch nicht auch eine Gefahr, euch mit denen anzulegen, dass die euch irgendwie ganz beiseite schieben in ihrer Welt?
Ja, also Google ist Gott. So, und mit Gott legt man sich eigentlich nicht an. Also wir die ersten paar Mal bei Kommissionen haben wir auch bewusst unsere Visitenkarten nicht da gelassen, mit echt Panik. Aber dann habe ich immer gesagt, ist doch scheißegal. Ja. Also was haben wir zu verlieren? Ja. Und dann hat es so ein bisschen gedauert, bis meine Gesellschafter mit auf die Reise gekommen sind. Und dann haben die auch gesagt, let's go. Ja. Und ich bin nachträglich fast der Meinung, das hat uns auch geschützt. Weil das hat Google auch eine komische Position gebracht. Wenn wir sozusagen den Haupttreiber der Kritik sozusagen abgeschraubt hätten, das hätte auch vielleicht einen noch schlechteren Geschmack gekriegt, als das, was sie schon gemacht haben.
Auch schlecht für die Urteile, die möglicherweise dann kommen.
Ja, wobei es nicht hätte schlechter ausgehen können für sie.
Es läuft aber immer noch, ne? Es ist noch Revision von beiden Seiten und man guckt immer noch, was am Ende passiert.
Naja, also erstmal der Fakt ist, dass Google das immer noch macht. Ja, also sie haben sozusagen eine höchstrichtlich bestätigte Anordnung, es nicht mehr zu tun, machen sie trotzdem. Es gibt auf diesem Google Shopping Case basierende Gesetze, also im Wesentlichen eins ist der Digital Markets Act. Der hat im Artikel 6.5 mehr oder weniger die gleiche Regelung wie der Google Shopping Entscheider der Kommission, nämlich das Verbot der Selbstbegünstigung. Und da wurde dann auch, kaum dass das Gesetz in Kraft trat, das dauert ja immer ein bisschen Zeit, die Leute dürfen sich dran gewöhnen, mussten sozusagen als Gatekeeper designiert werden, dann mussten die Core-Plattformen des Gatekeepers designiert werden. Dann war das so klar und dann war das fertig und dann wurde es mehr oder weniger drei Wochen später auch gesagt, nee, so geht das nicht. Also, aber es ist bis heute noch nicht die Entscheidung getroffen worden. Die Mail geht von der Entscheidungsfindung innerhalb eines Jahres aus, wir haben bald zweijähriges. Wow. Also Google ist wirklich gut in diesem, also, oder böse.
Haben ja auch Geld, die haben ja auch Menschen ohne Ende und Macht, das ist einfach alles da konzentriert, aber.
Ja, und jetzt haben sie sogar die US-Administration an ihrer Seite. Ja. Also das heißt, die Machtvermehrung hat gerade massiv zugenommen.
Gegner werden immer größer. Ja. Bevor wir auf Big Tech nochmal kommen, im Ganzen, magst du mir kurz 5 Sätze vervollständigen?
Okay. Aber nur einordnen. Wenn es so klingt, als wären es mehrere Sätze, sind das alles Semikolon. Semikolon?
Semikolons. In der Öffentlichkeit beeindruckt mich derzeit.
Die Erkenntnis, dass wir für unsere Freiheit was tun müssen. Insbesondere im digitalen Raum, aber eigentlich in ganz vielen Räumen. Das macht Spaß. Also die Öffentlichkeit hat sich verändert.
Über Deutschland denke ich.
Deutschland unterschätzt sich. Ja, wir haben eine riesen Startposition, drittgrößte Wirtschaftskraft. Da wird immer auf hohem Niveau gequengelt. Das ist so ein cooles Land. Wir haben so viel Freiheit. Damit geht alles. Und wir haben eine riesen Verantwortung aus dieser Rolle auch. Die nehmen wir auch nicht immer wahr.
Wir sollten mehr Wert legen auf
respektvollen Umgang miteinander, insbesondere mit Menschen, die eine andere Meinung haben.
Der nachfolgenden Generation rate ich.
Passt auf mit den digitalen Devices. Ja, lebt man ein richtiges Leben.
Morgen wird besser als heute, weil.
Ja, das ist fast Frage 2, weil die Menschen anerkennen, dass wir was tun müssen für unsere Freiheit, für unser schönes Leben. Das ist nicht mehr geschenkt.
Lass uns über die Freiheitsthema reden, das finde ich sehr spannend. Ist das George Orwell, worüber du gerade sprichst? Oder was meinst du mit Freiheit, auf die Freiheit achten und die Freiheit erkämpfen?
Was meinst du mit George Orwell?
1984?
Also da sind wir schon längst drüber. George Orwell hat sich das nicht so vorgestellt. Also wir sind bei 1984 plus 20 Jahre. Ja. Also wir haben das nur in unserer Gesellschaft momentan auf dem privaten Sektor. Ja, das nennt man dann Überwachungskapitalismus oder Kapitalismus, Surveillance-Kapitalismus auf Englisch. Ein tolles Buch mal erschienen von Shoshana Zuboff. Also da sind wir schon. Aber wir können damit umgehen. Ja, wir haben ja noch eine funktionierende Demokratie. Wie lange ist die nächste Frage? Aber wir sind auch in der Demokratie stärker als die Akteure, die gerade dieses faschistisch-libertäre System gerade vorantreiben, inzwischen mit der Unterstützung ihrer Regierung. Und ich glaube, da müssen wir uns total konzentrieren. Ich würde sagen, das Zeitfenster sind 3-4 Jahre. Also AI ist so dynamisch, es wird so disruptiv. Dann wird AI in Kombination mit Robotics total disruptiv. Also wir greifen, also mehr oder weniger die White-Collar-Leute werden von Large Language Modeln und so ähnlichen Systemen gerade sehr auch in ihrem beruflichen Zukunft sehr angegriffen. Die Robotics macht das mit Blue-Collar-Leuten, also eher den klassischen Arbeitern. Und wir müssen uns konzentrieren, was macht das mit unserer Psyche? Ja? Also es gibt Studien dazu, wie persuasive, also wie überzeugend die Kommunikation einer AI mit uns Menschen ist. Viel überzeugender, als wenn ein Mensch mit uns redet. Also fast doppelt so stark. Ja. Und das hat natürlich mit einer Skalierung, kann sich gar nicht vorstellen, was da passiert. Also versuchen mal irgendwie ein One-on-One zu eskalieren. Irgendwie Leute klingeln irgendwo und versuchen Leute zu überzeugen. Das skaliert überhaupt nicht. Aber mit der AI fliegt das natürlich brutal.
Die Geschwindigkeit der letzten 2 Jahre, sei das so halbwegs auf dem öffentlichen Markt unterwegs, ist ja unfassbar, wie schnell sich das entwickelt, AI.
Ja, und ich glaube, wir kriegen nur die Spitze des Eisbergs mit. Mhm. Ich glaube, in Wirklichkeit ist es noch viel schneller. Ja, und ich mag total gar nicht diese These, let's innovate before we regulate. Ja, also wir haben ja schon ausreichend Innovation da draußen. Mhm. Wir wissen, wo es gerade hinaus ist. Mhm. Ja. Und an der Stelle sollten wir uns so konzentrieren, was es macht. Wir wissen, wie suchtmachend TikTok und Instagram und all diese AI-driven Algorithms sind. Die sind voll schlau konzipiert. Die sind in einer Form konzipiert, die wir uns eigentlich gar nicht mehr vorstellen können, weil das Wissen haben wir als einzelne Menschen nicht mehr, dass wir das wirklich überblicken können. Ich meine, wir sollten anerkennen, dass die eine Gefährlichkeit haben wie pharmazeutische Produkte. Da sagen wir auch erst, wenn nachgewiesen ist, dass sie nicht schädlich sind, lassen wir sie auf die Menschheit. Wir haben aus Contergan durchaus was gelernt und wir haben ähnliche Fälle gerade draußen, die wir bei pharmazeutischen Produkten hätten gesagt, let's go, das Ding muss gesperrt werden. Das ist ganz klar. Ja, Selbstmorde von Kindern, zunehmende Depressionen, ja, Abwesenheit an der Teilnehmer am echten Leben von großen.
Echte Sucht.
Ja, wir haben echte Sucht. Ja, das ist auch kein Problem, was nur die Kinder haben. Das haben ganz viele Erwachsene. Wir haben zerstörte Familien aufgrund von emotionaler Abhängigkeit von AI-Buddies, nenne ich die mal. Das kann auch in ChatGPT stattfinden, ja. Und da müssen wir uns einfach mal zugestehen, ja, dass das so ist. Wir müssen anerkennen, dass wir denen nur den Zugang zu uns Menschen erlauben, wenn sie überprüft sind. Ja, und freigegeben wurden und kontrolliert wurden. Und dass die Kosten dieser Überprüfung und Freigabe genau bei der Pharmaindustrie oder wie im Atomkraftwerken von dem Betreiber zu zahlen ist. Ja. Das ist Quatsch. Das muss jetzt gerade alles, wir laufen hinterher und sagen, ja, wir haben hier einen Beweis und sagen sie, ja, aber wir haben uns jetzt wieder geändert. Der Beweis ist, also das ist ja Quatsch. Es muss sich umdrehen. Ja. Die müssen liefern.
Aber diese großen Companies haben es ja auch geschafft, in unser nahezu aller Leben tiefstens einzudringen und uns irgendwie auch in unserem Verhalten, in unserem Leben, wie wir es tun, von denen abhängig zu machen. Und dieser Gedanke von, Google brauche ich schon irgendwie. Ach, und Amazon brauche ich eigentlich auch, weil die liefern immer durch und stellen immer ein ganz gutes Fernsehprogramm. Und so kann ich ja eigentlich eine von den Companies nach der anderen durchgehen, wo ich immer für mich als normaler Mitteleuropäer irgendwie einen Benefit habe und sage, es ist schon ganz gut, dass die da sind. Und gleichzeitig merkt man die Gefahr. Die werden immer größer, die werden immer fetter, die kriegen immer tiefer unser Leben rein. Mhm. Das wird irgendwann jetzt genau diese Frage von, wie viel Freiheit habe ich noch? Mhm. Wie viel Freiheit dürfen die haben? Mhm. Also eigentlich muss ich ja meine Freiheit schützen, indem ich denen die Freiheit wegnehme, oder? Mhm.
Ja, also erstmal muss ich sagen, das sind ja nur die Anbieter von nützlichen Produkten oder inzwischen durch Incentivization deutlich reduziert nützlichen Produkten. Wir brauchen solche Produkte, aber die müssen nicht von diesen Anbietern kommen. Mhm. Also wir haben typischerweise in Europa tolle Alternativen zu all diesen dominanten Marktteilnehmern. Die kriegen nur nicht genug Licht. Wir müssten mal ein bisschen mal einen Sturm durch diesen Wald laufen und dann würde mal auch die europäischen Antworten dazu kommen. Und das ist eins, was wir mit dem Digital Market Act ja machen könnten. Wir könnten immer sagen, dieses gegenseitige Selbstbevorzugen und das Eskalieren der einmal etablierten Macht in aller Bereiche, das ist zu stoppen. Und der Digital Market Act sieht es auch voraus, dass man in eine Position kommt, dem bestehenden dominanten Player auch ernsthaft anzugreifen. Ja, also deswegen so Daten, Interoperabilitätsgesichtspunkte und sowas. Das müssen wir durchziehen. Ja, weil wir brauchen nicht Google, wir brauchen auch nicht, keine Ahnung, TikTok. Wir hätten nur gerne sozusagen einen guten Zugang zum Internet. Mhm. Wir hätten gerne eine unterhaltsame eine App, die uns mit tollen Videos aus dem Freundeskreis versorgt oder aus dem größeren Freundeskreis oder irgendwo, ist ja auch egal, aber ja, also solche Entertainment-Produkte, aber die müssen doch nicht von denen kommen und die müssen auch nicht so toxisch aufgebaut sein. Und da müssen wir uns einfach mal anschauen, was gibt's in Europa. Ich habe das mal gemacht, ich war beeindruckt von der Vielfalt. Also ich würde sagen, jedes Big Tech-Produkt hat mehrere sehr gute europäische Antworten. Und die würden natürlich exzellent werden, wenn sie auch mal Nutzer kriegen würden. Ja.
Es ist ja so, wenn ein Reifenhersteller einen anderen Reifenhersteller kauft und damit zu viel Marktmacht kriegen würde, wird das einfach untersagt. Da gibt's Monopolregeln, bei uns im Land zumindest gibt es Monopolregeln, wo man sagt, das geht so nicht. Oder man sagt sogar zu Firmen, ihr werdet uns zu mächtig, ihr werdet zerschlagen, ihr müsst einen Teil dieser Firma verkaufen. Was zur Hölle machen wir falsch, dass uns das in diesem digitalen Raum nicht gelingt?
Ja, also ich glaube, wir haben eine Zeit lang immer gedacht, ja, das ist Neuland, das wollen wir mal, let's innovate before we regulate. Das machen wir jetzt seit 20, 25 Jahren. Das muss aufhören. Wir müssten auch mal anerkennen, dass die meisten solche Produkte ernstzunehmende Medienprodukte sind. TikTok, Instagram, ja, das sind die Nachfolger der klassischen Massenmedien, ja, die sind total durchreguliert. Frag mal einen Rundfunkbetreiber von, keine Ahnung, Leipzig Süd, ja, wie der reguliert ist, ja. Das kriegt alles hin. Aber null reguliert ist Google Search mit seinem Media Player YouTube. Ja. Dazu gibt es gute Regeln eigentlich draußen. Wir müssen es einfach nur anwenden. Also wenn wir uns mal anerkennen würden, also auch eine AI, die mit mir redet, so ChatGTP, das ist ein Medienprodukt. Das ist nicht irgendwie ein lustiges Device und unschuldige, völlig neutrale KI, die uns zum Besseren bringt. Nein, das ist ein von Menschen kreierte Gewinnmaximierungsmaschinerie, die meistens nicht so dolle Ziele betreut. Das müssen wir auch anerkennen. Und dann müssen wir uns mal fragen, ist das eigentlich in Ordnung, dass die ganzen Effizienzgewinne, die ich aus AI gerade kriege, ja, die sind erheblich, dass die zu wenigen Oligarchen hochtransferiert werden. Ja, also was meine Sorge ist, wir werden große Bereiche unserer Gesellschaft werden nichts mehr zu tun haben. Ja. Ja, ich sehe das anders als manch einer, der jetzt sagt, wir müssen alle mehr arbeiten. Ich glaube, da gibt es ein ganz kurzes Zeitfenster, wo das vielleicht so in seine Berechtigung hat, von 1-2 Jahre. Aber dann wird es sich auswirken, wie sehr diese Produktivitätsgewinne, die meistens darin, also ein Programmierer kann jetzt so viel programmieren wie 5. Was mache ich mit den anderen 4? Ja, so. Und, oder im Rechnungswesen. Das wird dramatisch. Die ganze Beratungsgeschichte bricht ein, ja. Software as a Service wird einbrechen, ja. Das kann man alles heutzutage mit Claude wahnsinnig schnell machen. Ich bin beeindruckt, was sozusagen wirklich auf dem Thema eigentlich ungebildete Menschen schon können. Und was dann sozusagen gebildete Menschen da können. Das wird total explodiert. Naja, und da sind wir nicht vorbereitet drauf, dass wir unsere Mechanismen in den Griff kriegen müssen, wie diese Produktivitätsgewinne, die sich gerade ausschließlich meistens nach Übersee und total steuerlich optimiert mit Steuersätzen, die erbärmlich niedrig sind, also teilweise im Nullkomma-Bereich oder im einstelligen Prozentbereich, dahin transferiert werden und dann eingesetzt werden. Wie wir es sehen, um ein libertär-faschistoides Gedankenmodell zu verbreiten, was schwierig ist für die Gesellschaft, die Demokratie.
Wenn wir darüber reden, dass es immer mehr libertäre Entwicklung auf der Welt gibt, sind diese Big-Tech-Firmen und die Leute, die dahinter stecken, sind das deren Handlanger oder sind sie eigentlich die, die das Ganze treiben?
Das ist eine schwierige Frage.
Das ist fast egal.
Ja, ich würde mal sagen, die Antwort ist, es ist egal. Wichtig ist, was gerade mit Demokratie passiert. Wichtig ist, dass wir das, was in Amerika passiert, von uns wahrgenommen wird. Dass wir uns die Frage stellen, wollen wir das auch? Oder haben wir aus den Umständen in den 30er Jahren in Deutschland, 40er Jahre gelernt? Und wie gehen wir damit um? Es ist ganz klar, dass das, was da gerade passiert, nicht gut ist. Ja, diese Machtkonzentration bei ganz wenigen Menschen, die sich insbesondere in Kontoständen oder so ausdrückt, das ist nicht gut. Wir müssen akzeptieren, dass eine Demokratie sehr schnell in eine Plutokratie kippen kann, wenn wir wenigen Oligarchen oder wenigen Multimilliardären oder Milliardären so viel Geld überlassen, weil Geld ist Gestaltungskraft, ist gemünzte Energie. Und wenn ich Geld für gute Dinge einsetze, beeindruckend, was man machen kann, Aber da bin ich bei Billie Eilish, die immer gefragt hat, ey, Billionaires, why are you billionaires? Ja. Also wieso sammelt jemand so viel Vermögen und setzt es nicht für Gutes ein? Ist doch schrill. Da musst du doch richtig böse sein eigentlich, wenn du das für dich, also wir sind ja Gute und Böse, das ist so ein Thema hier. Und wenn sie die Guten wären, dann würde ich sagen, wären sie wahrscheinlich nicht Milliardäre geworden oder hätten auf jeden Fall einen Auftrag, der erkennbar ist. Das gibt es ja auch manchmal. Es gibt wirklich beeindruckte Milliardäre. Die haben irgendeine Aufgabe, die sich gesetzt und die verfolgen sie. Ja, so, und verdienen das Geld damit, damit diese Aufgabe weiter durchgezogen werden kann. Habe ich Respekt vor. Aber es gibt ganz viele, die haben offensichtlich irgendwie eine Agenda, die sich nicht mit meiner Definition von gut deckt.
Aber dann ist doch die Erbschaftssteuer-Debatte, die es in Deutschland alle paar Jahre mal gibt, die auch Anfang dieses Jahres wieder aufgenommen wurde, dann ist die doch richtig, weil das klingt jetzt, so wie du es gerade erklärt hast, nach Demokratieschutz, weil wir dafür sorgen, dass das Vermögen sich nicht bei Einzelnen konzentriert, sondern eher wieder breiter verteilt wird und wir eben auch damit Macht anders verteilen.
Ja, also wenn wir anerkennen, dass Geld zu Macht führt, was glaube ich relativ nachvollziehbar ist, dann sollten wir nicht in einer Demokratie zu viel Geld gleich Macht in wenigen Händen sammeln. Dafür hatte unsere Verfassung Dinge vorgesehen, die stehen da drin, die heißen Erbschaftssteuer, die heißen Vermögenssteuer. Ja, das ist in den letzten Jahrzehnten abgebaut worden, das war ganz anders mal. Also, ich kann das gar nicht, ich finde es lustig, also auch die CDU, also die, eigentlich hat die ja den Auftrag, soziale Marktwirtschaft durchzusetzen. Und soziale Marktwirtschaft als ganz zentralen Punkt ist sozusagen keine Machtzentren zuzulassen. Ja, das ist, glaube ich, da haben wir kein Disagreement mit niemandem. Und das ist so ein bisschen Vergessenheit geraten. Und dafür braucht es natürlich Kraft. Man muss sich gegen ganz schön kräftige Systeme durchsetzen. Ja. Das Narrativ ist ganz überzeugend, des Erfolges, dass es einem zusteht. Ja. Aber ich finde, insbesondere geerbtes Vermögen, finde ich schwierig. Ja. Da brauchen wir eine neue Aristokratie auf, oder Plutokratie. Drei Viertel der Milliardenvermögen in Deutschland sind geerbt. Ja. Das ist nicht das Narrativ der Leistungsgesellschaft, dem wir eigentlich heute insbesondere angehören zu großen Teilen. Ich finde das eigentlich auch in Ordnung. Ich finde das gut, dass wir auch leisten müssen für das. Aber wenn man halt sozusagen einen Staat hat, wo man nicht mehr leisten muss, schon schwierig.
Ich finde auch die klassische Christian-Lindner-Argumentation von, es ist doch schon einmal versteuert worden, was wollt ihr denn ein zweites Mal? Die finde ich auch sehr kurz gedacht.
Naja, also wenn du es geerbt hast, ist es nicht versteuert worden.
Ja, nur weil Opa das mal versteuert hat.
Auch der hat es meistens nicht versteuert. Ja, also der Punkt ist, der Vermögensaufbau muss nicht notwendigerweise steuerrelevant sein. Also wenn ich meine Anteile in einem Unternehmen habe und der Unternehmenswert steigt von 1 Million auf 1 Milliarde, fließt keine einzige Cent Steuern. Wenn ich es dann erbe ich 1 Milliarde und da wurde noch kein Cent Steuern bezahlt. Es wurde, wenn Ausschüttungen getätigt worden sind, die sind unter Umständen steuerrelevant. Ja. Ja. Aber nicht sozusagen der Wertzuwachs. Ja. Also das heißt, wir haben sozusagen Unternehmenssteuern, die greifen auf den Umsatz zu. Mehrwertsteuer kennen wir zum Beispiel. Oder wir haben Unternehmenssteuern, die greifen auf Gewinne, wenn sie denn ausgeschüttet werden, zu. Aber wir haben keine Steuern, die auf einen Wertzuwachs zugreift. Das heißt, das ist ein Narrativ, was nicht stimmt. Zum anderen ist es auch so, dass ich gar nicht weiß, wie ich überhaupt Steuern aus unversteuerten Vermögen, also bei mir ist alles, was ich an Steuern zahle, kommt aus versteuerten Einkommen. Ja? Also entweder als Lohn oder aus Ausschüttung. Das ist versteuert. Ja? Ich kann auch gar nicht. So ist unsere Struktur vorgesehen. Ich habe mal darüber nachgedacht. Ich habe es nicht gefunden. Vielleicht findet da irgendeiner, der im Podcast hier zuhört, eine Antwort für mich. Wie kann ich denn, außer als Erbe oder Beschenkter oder noch eine Gruppe von Menschen, die so wenig Geld verdienen, dass sie keine Steuern zahlen müssen, weil sie Transferempfänger sind oder unter den Mindestsätzen sind, wie kann ich überhaupt, welche Steuern sind es denn da, die ich bezahle aus unversteuertem Geld? Und die nächste Sache ist, die Person, die Steuern zahlt, hat ja noch gar nicht das versteuert. Das war ja eine andere Person. Also wir haben typischerweise in Deutschland so, dass wenn ein Vermögenswechsel stattfindet, gibt es dafür eine Steuer. Ja, die Grunderwerbsteuer, die Mehrwertsteuer. Ja, dann haben wir spezifische Lenkungssteuern, Schaumweinsteuer und sowas. Das passiert überall. Es sind Dutzende, Hunderte von Steuern, die immer darauf aufsetzen, dass das Vermögen von einer Person zur anderen sich überträgt. Und so ist es auch bei der Erbschaftssteuer. Das ist deren Aufgabe. Oder Schenkungssteuer. Ja. Das heißt, die deckt den Bereich ab, dass Vermögenswechsel stattfindet ohne Leistung. Leistungslose Vermögenswechsel, ohne Gegenleistung.
Und zu viele Ausnahmen, jetzt wollen wir gar nicht über das Steuerrecht so lange reden, aber es gibt so viele Ausnahmen, die einfach reiche Leute bevorteilen. Also man überlegt das ganze Immobilienthema. Wenn du sie 8 Jahre lang nicht benutzt hast selber und verkaufst, musst du sie versteuern. Wenn du sie 10 Jahre lang nicht benutzt hast und verkaufst, musst du keinen Cent Steuern darauf zahlen, auf den Gewinn. Wenn du selber drin gewohnt hast, kannst du verkaufen, wie du willst und musst keine Steuern zahlen. Das ist ja wirklich ein total schräges System auch, das immer wieder dazu führt, dass Leute, die Kapital investieren können, am Ende das Kapital gut wenig versteuert wieder rausziehen können.
Ja, es ist meistens so, dass die Menschen, die so viel Kapital haben, dass sie es so strukturieren können, dass die dann halt keine Steuern zahlen. Also dazu gibt es jetzt ausreichende Analysen. Also meistens sozusagen, wenn du sehr wenig Vermögen hast, gibt es auch kaum Steuern. Da haben wir schon Leute ganz gut geschützt. In dem Moment, wo ein bisschen mehr Vermögen auf den Erben trifft. Also wichtig ist immer, es geht nicht um den Erblasser. Also wenn jemand, keine Ahnung, 10 Millionen erarbeitet in seinem Leben und vererbt es auf 100 Leute, dann wird keine Erbschaftssteuer fällig. Ja. Aber wenn er es auf eine einzige, seinen Kronprinzen irgendwie so vererbt, dann wird halt Steuer fällig. Ja. Das ist so, weil es auf die Person des Erben ankommt. Und die Ausnahmen sind unerträglich, wenn ich sagen. Also Vermögen oberhalb von 26 Millionen, dass das zum großen Teil einfach komplett steuerfrei redet, wenn man es nicht völlig bescheuert macht. Ja, neulich hat ja mal irgendjemand ein Erblasser vergessen, seine Struktur rechtzeitig zu machen. Da wurden mal richtig erstmalig seit langer Zeit wieder Milliarden an Erbschaftssteuer fällig. Ich finde auch, dass die Diskussion falsch läuft. Weil ich finde, dass Menschen, die sozusagen in ihrem Leben durch Leistung was aufgebaut haben, ja, die dürfen das auch zum großen Teil an ihre lieben Menschen im Umfeld weitergeben. Das finde ich eine nette Geste. Dann, wenn es aber so riesengroß ist, ja, dass das Einkommen, was ich daraus erziele, zum Beispiel leistungslos höher ist als das höchste politische Amt in der Demokratie, habe ich ein Fragezeichen dran. Ja, also ich habe mich mal beschäftigt, ich weiß nicht, was die aktuellen Zahlen sind, aber damals die Kanzlerin Merkel, die hat irgendwie in Summe mit all ihren Dingen 400.000 Euro im Jahr. Nicht so wahnsinnig. Das würde ungefähr entsprechen einem Vermögen von 10 Millionen Euro. So, das wäre auf jeden Fall für mich die Obergrenze, wo ich sagen würde, also müssen wir natürlich die Mathematik besser machen, als ich jetzt gemacht habe, aber wo ich sagen würde, ja, in der Demokratie, warum soll man mehr kriegen als das höchste Amt, was so viel Leistung von den Menschen abfordert? Ja, das könnte man zum Beispiel als Grenze nehmen.
Ich wäre dabei, ich liege drunter, insofern ich wäre dabei. Ist für mich in Ordnung.
Aber das ist, ich finde, es sollte nicht darauf ankommen, ob man selber drunter liegt. Also mein Vermögen ist so, dass meine Kinder auf jeden Fall betroffen sind von meinen Thesen. Trotzdem vertrete ich sie.
Jetzt hast du mich natürlich.
Weil es geht darum, dass es fair ist. Es geht darum, dass die Menschen eine Chance haben. Wir merken ja gerade, wie sich die Schere vergrößert und wie gefährlich das für eine Demokratie ist. Und deswegen haben die sozusagen die Verfasser unserer Verfassung, ja, haben diese Steuern vorgesehen. Ja, und dass sie jetzt über die Jahre so erodiert worden sind, das ist nicht richtig. Wir müssen es wieder da zurückdrehen, wo wir die Erkenntnisse hatten.
Es ist ja auch nicht so, dass es das Thema Vermögensteuer eine irre Idee von irgendwelchen linken Spinnern ist, sondern die gab es ja Ewigkeiten in der Bundesrepublik Deutschland. Sie wurde nur vom Bundesverfassungsgericht einmal in der damaligen Ausführung für nicht zulässig erklärt. Und seitdem hat es keine Regierung mehr geschafft, eine neue durchzubringen.
Ja, ich glaube, das Interesse daran ist irgendwie so untergegangen, weil der Lobbyismus auf dem Thema ist sehr stark. Ja, und da führt uns dazu auf das nächste Thema, wie funktioniert eigentlich so Lobbyismus? Und sind Parteispenden eigentlich das richtige Tool? Also ich bin der Meinung, wir haben nicht ohne Grund in der Demokratie das aktive Wahlrecht Bürgern zugeordnet und nicht Unternehmen. Ja, so gab es auch mal anders. Ja, Und ich finde, da könnte man drüber nachdenken, ob wir nicht einfach sagen, vielleicht Parteispenden auch nur von Bürgern und auch nur mit einer gewissen Kappung, ja. Die höchste Parteispende, von der ich bislang weiß, ist ungefähr 1 Million, ja. Was machen wir denn, wenn Elon Musk mal sagt, ich finde, ich gebe mal 300 Millionen Euro nach Deutschland irgendwie über die Kanäle, da können wir uns alle anschnallen, ja. Weil er wird wahrscheinlich das nicht uneigennützig verteilen, das Geld.
Und ich glaube auch, dass das deutsche Parteienfinanzierungssystem ist an sich ein gutes und die Unternehmensspenden machen immer noch einen vergleichsweise kleinen Anteil aus. Ich glaube aber auch, man sollte das System einmal probieren ohne Unternehmensspenden. Man soll von mir aus der Staat nochmal 10 Millionen mehr an alle Parteien verteilen, damit das ausgeglichen ist. Aber Es muss kein Unternehmen einer Partei Geld spenden. Das ist nicht nötig.
Ja, ich finde es halt schwierig, weil wir da die Empfänger der Spenden in Interessenkonflikt bringen. So, was mache ich jetzt damit? Sage ich auch Scheiß drauf? Oder muss ich da irgendwie eine Gefälligkeit geben? Wir sind grundsätzlich als Menschen sind wir für Reziprozität programmiert. Das ist der Klassiker beim Staubsaugerverkäufer. Ja, ich schenke meinem zukünftigen Geschäftspartner einen Kugelschreiber und der hat dann das Gefühl, er müsste mir zurückgreifen und kauft dann den Staubsauger für das 10.000-fache Wert wahrscheinlich.
So. Allein der Verdacht ist ja schon gefährlich, dass das so sein könnte. Ja. Und manchmal ist es ja nahezu nachgewiesen, siehe Mövenpick-Steuer damals.
Ja, es gibt also sehr viele Fälle, wo es sehr naheliegend ist. Auch im aktuellen Bereich, wo wir uns fragen, was passiert denn hier? Da müssen wir einfach mehr aufpassen. Ja, ich finde auch, wir müssen drüber nachdenken, wie viel Geld kann reinkommen und wie sehr muss die Transparenz wirklich transparent sein. Also im Sinne von, dass es wirklich nicht irgendwo im Kleingedruckten steht, sondern dass man damit wirklich umgehen muss, dass man dann auch die Leute challenge daran. Ja, folgst du jetzt dem Wünschen deines Spenders oder hast du eine nachvollziehbare Eigenentscheidung, die sich am Interesse des Volkes orientiert? Und da müssen wir uns drüber nachdenken, wo kann das Geld hingehen? Das wird auch nicht so richtig diskutiert.
Ich glaube, generell ist auf allen Ebenen, wo wir sind, ob Geld am Ende zu irgendwelchen Milliardären geht oder wie auch Geld im Politischen verwendet wird, ist die Frage von Folge dem Geld immer eine Spanne, die wir viel zu selten machen.
Hm. Und cui bono, ja. Wem nützt das?
Ja, exakt. Ja. Ich habe noch 3000 Themen, die ich gerne mit dir heute besprechen würde. Ich würde noch außerhalb von Steuern und Politik kurz mal über die verschiedenen Wirtschaftssysteme noch einen kurzen Schwenk mit dir machen. Wir haben ja gerade so eine Blockbildung weltweit. Wir haben diesen chinesischen Block, wir haben die Amerikaner, die ihr Ding da gerade durchziehen, relativ auch mal mit, mal ohne Europa. Europa ist noch im Findungsprozess, was es eigentlich genau möchte. Russland steht da auch so für sich eher Richtung China geschoben zurzeit. Oder gewollt, nicht geschoben. Wie schätzt du das für den weltweiten Handel, Wohlstand ein? Ich meine, gerade ihr mit, also Idealo jetzt nicht, aber das ganze World Wide Web. Mhm. Dieser große Ökosystem hängt ja auch in allen einzelnen Blocks drin. Wie geht das aus? Also viele Leute haben echt Schiss vor.
Mhm. Naja, also weltweit wird es jetzt langsam kompliziert. Also ich kann gerade meine Lösungsansätze beschränken sich gerade auf Europa, weil da können wir mitgestalten als Europäer. Da ist für mich das zentrale Tool, was wir gerade haben, ist der Digital Markets Act und der Digital Service Act. Das sind wirklich gut durchdachte, hervorragende Gesetze. Sie müssen nur durchgesetzt werden. Also wir haben da ein Durchsetzungsdefizit, was die Leute dann dazu treibt, immer mehr verzweifelt zu sein. Ja, aber eigentlich haben wir die Tools. Wir müssen anerkennen, dass die entsprechenden Generaldirektionen, DJ Comp oder DJ Connect, das sind die größten Profitbringer, die wir haben. Ja, aber die setzen sozusagen gleichzeitig machen sie Rule of Law, also unser Rechtsstaat wird sozusagen durchgesetzt. Das, was wir in hochkomplizierten parlamentarischen Findungsprozessen sozusagen etabliert haben, das sind sehr, sehr schlaue Tools. Wenn wir die einsetzen, kriegen wir das schon ganz schön viel hin. Ja, ich finde, wir müssen im Wettbewerbsrecht mehr anerkennen, dass es einen Unterschied mache, ob ich in Stuttgart, keine Ahnung, 40% Marktdominanz habe oder ob ich weltweit 5%. Ja, also ja, also Stuttgart 40, da wissen wir alle, okay, jetzt ist gerade noch gut oder vielleicht schon nicht mehr. Ja, Stuttgart, bist du die Bäckereikette, die irgendwie 70% hat, da müssen wir auf dich aufpassen. Aber 5% des Marktes, keine Ahnung, im E-Commerce, ja, es hat eine viel größere Dimension. Dafür sind wir nicht vorbereitet. Auch, sagen wir mal so, Medienrecht, ja. Ab wann hat ein Medienunternehmen, und dazu zähle ich halt auch Big Tech, sind fast alles Medienunternehmen auch im Teil oder zentral. Es reicht mir nicht aus, dass noch drei andere große Medienunternehmen uns bedienen, sondern wir brauchen eine viel größere Differenzierung. Ja? Also wenn wir da sagen, keine Ahnung, was die aktuelle Schwellenwert ist, schätze mal 30% und dann mehr darfst du nicht, glaube ich, so ist, glaube ich, das aktuelle. Vielleicht liege ich aber falsch, müssen wir nochmal recherchieren. Aber die das wird es nicht treffen. Ja, wir müssen da sehr viel härter rangehen. Also wir müssen es akzeptieren, dass es einen Unterschied macht, ob ich lokale, regionale oder superlokale Macht habe oder ob ich weltweit Macht habe. Ja, also wir möchten uns nicht nachher von 10 Medienunternehmen die Welt erklären lassen, sondern bitte mehr und bitte mehr Wahlfreiheit.
Aber weil ja auch gerade die Konzerne aus ökonomischen Gründen natürlich dazu neigen, mehr Kapital, mehr Marktmacht, mehr Durchsetzungsmacht anzusammeln, braucht es das Korrektiv. Und das Korrektiv funktioniert nicht, verstehe ich das richtig?
Ja. Also wir haben das Phänomen, dass im Internet wir eigentlich keine Stückkosten haben. Also es ist fast egal, ob ich mit dem, wenn ich das Grundsystem aufgebaut habe, ob ich keine 1 Million Nutzer bediene oder 2 Millionen Nutzer, ist vernachlässigenswert, der Unterschied, ja. So, und, ne, und ob ich 100 Millionen oder 1 Million, auch fast vernachlässigenswert, ja. So, aber ich mache ganz andere Gewinne natürlich, ja, weil ich meine Grundkosten nicht erhöhe und keine Stückkosten. Dabei ist das sozusagen der Unterschied zwischen 1 Million Kunden und 100 Millionen Kunden, ist alles nur Gewinn. So, und den kann ich natürlich total nutzen, um meine Marktmacht, meine Marktposition zu verfestigen, in den nachgelagerten Markt meine Marktmacht zu leveragen, nennt man das, also reinzuhebeln. Und das wird gemacht. Ja, und da müssen wir ran.
Zum Ende kommen noch zwei Fragen und vorher möchte ich noch eine gute Geschichte heute mit dir besprechen. Es gibt einen Naturpark in Portugal, Harter Cut. Der ist eng mit dir verwoben. Wie ist es dazu gekommen, dass es einen Naturpark in Portugal gibt, mit dem du so viel zu tun hast?
Naja, also das hat wieder was mit Kindern zu tun. Ja. Also erstmal ist es das, dass ich wollte, das zurückgeben, ja, Diversität. Das Ziel dahinter ist Aufbau einer Arche Noah. Ja. Das ist also kurzfällig erklärt. Ich habe es eher das Geschenk, mehr Geld zu haben, als ich brauche. Und das habe ich zum Teil investiert in das Aufkaufen von Tälern in Portugal. Und das sind so Kesseltäler. Ja? Das heißt, da ist das ist eine relativ hohe Bergkette und dann kann, also Pestizideinträge passieren da nicht so toll. Mhm. Das heißt, wenn ich dann irgendwann mal geschafft habe, also mir gehören noch nicht alles da drin, aber große Teile, alle Pestizid ausbringenden Mitbewohner sozusagen zu überzeugen, entweder damit aufzuhören oder aufzukaufen, dann kann da wirklich eine Menge Biodiversität entstehen. Ja. Und ich merke es jetzt schon, das ist sozusagen der Go-To-Place für alle Zugvögel, weil drumherum ist Industrielandschaft. Ja, da gibt es halt keine Insekten, die sie essen können. Also Zugvögel ernähren sich sehr gerne von Insekten. Das ist der Grund, warum sie diese riesen Strecken machen. Und die brauchen auch mal einen Platz, wo sie mal stoppen können oder wo sie dann halt für die entsprechende Periode verweilen können. Und ist jetzt eine längere Story, wie das dazu gekommen ist, aber es ist hochgradig befriedigend. Ja? Weil ich merke ja immer, wenn ich wieder einen Ort sozusagen pestizidfrei gekriegt habe, wie das so, es dauert natürlich Jahrzehnte, bis es komplett pestizidfrei ist. Aber schon die ersten Jahre sorgen so für eine Veränderung. Und da gibt es so viele Schmetterlinge. Also Schmetterlinge finde ich so schön. Ja? Das sind so die fliegenden Juwelen. Ich weiß nicht, das ist so wie ein Fairy Tale. Ja? Und dann fliegen die da durch und dann weißt du ganz genau, ich habe da mal so einen Weinberg aufgekauft und dann dachte ich, das ist ja krass, dass Weinberg auf reinem Schiefer wächst. Ja, wie abgefahren. Ja, da kann doch nichts wachsen. Ne, oder Wein schafft's.
Wein kann's.
Nee, es war einfach so viel Pestizide, dass da nichts anderes außer dem Wein, also Herbizide heißen die dann, ja. Also Pflanzenschutzmittel. Also, es wird nur eine Pflanze geschützt und ganz viele werden getötet. Und jetzt wächst da eine Fülle. Das ist beeindruckend. Überall Schmetterlinge. Das ist schon ein Traum.
Wie ist das? Also du hast diese Möglichkeiten, das ist einfach genial. Du nutzt diese Möglichkeiten. Wie ist das, wenn du da nach Portugal kommst und siehst diese Ländereien, die du halt kaufen konntest und die du wieder renaturieren konntest? Wie fühlt sich das an, wenn du da stehst?
Also das muss ich leider auf der Zeitachse betrachten. Am Anfang hat das wahnsinnig viel Freude gemacht. Ja, das ist so, es gibt schon viel zurück. In die Natur ist da toll. Und wir haben irgendwie, im Peak haben wir 115 verschiedene Vogelarten gezählt. Also jetzt haben wir vorhin darüber gesprochen, dass es vielleicht 500, 600 in Europa gibt. Also es ist eine Menge los. Aber ich merke, wie der Klimawandel und wie die Vogelgrippe und die Verinselung von Bevölkerungsgruppen, die sorgen einfach dafür, dass es die Vögel nicht mehr so dolle gibt. Und es ist sehr viel Schmerz jetzt neuerdings dabei. Ja, aber es ist ein Versuch und wir brauchen diese Orte und ich freue mich dann trotzdem immer wieder. Aber wenn da wieder irgendein Vogelart nicht zurückkommt, dann ist das echt hart, ey. Aber ja, wir müssen dran arbeiten. Wir müssen anerkennen, dass wir total connected sind. Die Biodiversität ist nicht lokal zu lösen. Das habe ich kurz gedacht, weil Insekten kannst du lokal lösen. Aber du kannst die ganzen da dranhängenden, insbesondere Zugvögel, das ist nicht lokal. Aber selbst Schmetterlinge, ja. Der Distelfalter, der fliegt in seiner längsten Strecke. Das ist ein krasser Vogel. Schmetterling. 4200 Kilometer, ja. Wow. So. Also, das ist der Distelfalter, der bei uns einer der liebevollen heimischen Schmetterlinge ist. Der hat eine krasse Strecke. Also, der kommt aus Afrika, fliegt in den mediterranen Raum, legt da Eier und das war's ja erstmal für den Schmetterling. Dann kommen die, entsprechende Raupe, Verpuppung. Der nächste Schmetterling fliegt dann bis zu uns. Da geht das Ganze wieder los. Und dann weiß der abgefahrenerweise, dass jetzt ist diese Generation dran, 4200 Kilometer nach Afrika zurückzufliegen. Oder sowas in der Größenordnung. Es ist, die Zahlen müssen nicht stimmen, aber das ist so abgefahren, ja. Und natürlich müssen wir da international zusammenarbeiten, ja. Also, it's one world, ja. Und dass die Menschen das so immer so vergessen, weil sie so in ihrem lokalen Raum ist, ist manchmal ein bisschen schade, aber es ist auch mutmachend, dass sich da Erkenntnisse immer mehr und mehr durchsetzen.
Und an je mehr Orten auf der Welt wir große Schutzräume schaffen, wo der Mensch nicht so hart eingreift, sondern die Dinge einfach laufen lässt, umso größer sind die Wahrscheinlichkeiten, dass wir die Schäden, die kommen, begrenzen können.
Ja. Wir haben momentan, wenn ich das richtig sehe, in der Größenordnung 3% Wildfläche, die wir der Wildnis noch geben weltweit. Das ist nicht so viel. Große Teile opfern wir der Produktion von Fleisch, was super dumm ist. Ich bin Vegetarier, also Entschuldigung an alle, die. Aber es ist nicht schlau, wir sollten weniger essen, weil wir damit einfach uns selbst gerade irgendwie die Zukunft verbauen. Ja, einfach nur weniger. Können wir ja weitermachen. Also, aber weniger würde schon echt helfen. Und dass wir nicht ganz große Teile der Welt sozusagen für ein kurzfristiges Vergnügen opfern.
Vorletzte Frage. Was macht dir Mut?
Wow. Also jetzt müssen wir kurz in die Definition von Mut eintragen. Ja?
Okay, ich habe Zeit.
Also Mut ist, dass man sozusagen für eine Sache, ja, bewusst persönlichen Unbill in Kauf nimmt. Also man handelt für eine gewisse Angelegenheit und riskiert damit, dass das schiefgehen kann. So. Also es setzt insbesondere voraus, dass es schiefgehen kann. Ja? Und da muss ich mal ehrlich sagen, in Europa mutig zu sein, ist nicht so schwer. Ja, also zumindest in Westeuropa, ja, es gibt andere Orte, aber also wenn man sozusagen eine Meinung hat, muss man in vielen Ländern mutig sein, wenn man die vorträgt, weil echt dramatische persönliche Reaktionen drauf sind. In Europa musst du nicht mutig sein. Ja, das musst du es einfach nur tun. Ja. Und deswegen brauche ich nicht viel Mut. Ja, es wird einem hier sehr leicht gemacht. Ich brauche nur irgendwie ein Ziel und dann handle ich und dann ist das nice. Ja, ja,
formuliere ich es anders. Was macht dir Hoffnung?
Die Hoffnung macht mir, machen all diese Menschen, die irgendwie erkennen, dass es nicht nur um sie geht, ja, sondern dass wir zusammenhängen, ja, dass es schöner ist zusammen.
Damit wir wieder bei den Guten wären. Wir sind hier in einer Zeitmaschine, das habe ich dir vorher leider nicht verraten. Wir fliegen jetzt los, landen im Jahr 2050 am Brandenburger Tor. Was für ein Land sehen wir?
Es ist mir völlig unklar. Ja. Also es gibt verschiedene Szenarien, ja, gute und schlechte. Wir lassen mal die schlechten weg, okay? Mhm. Die sind aber real, da müssen wir mit umgehen, aber nicht heute. Das Gute wäre, wir haben es einfach geschafft für unsere Freiheit und für unsere artgerechte Haltung zu kämpfen. Ein Mensch lebt nicht im rein urbanen Raum und wir sind nicht losgelöst, sondern wir brauchen all unsere planetaren Mitbewohner für ein glückliches Leben. Da gab es mal ein spannendes Experiment in Japan, da haben sie einen Stadtteil mit Pflanzen gebaut und einen ohne. Grausam nachträglich, weil die ohne haben eine niedrige Lebenserwartung gehabt und überhaupt, ja, sind viel gestorben. Also ich glaube, dass wir diese Erkenntnisse, die wir eigentlich haben, alle einbauen können. Und mit meiner Hoffnung und dem radikalen Optimismus gehe ich jetzt aber einfach davon aus, dass das uns gelungen ist. Wir haben ja neulich diesen Berlin zum Beispiel, diesen schönen Baumentscheid gehabt. Da haben wir eine Ehre, den auch ein bisschen zu unterstützen. Auch Idealo hat dafür Geld gegeben. Und das könnte der Beginn sein für eine schöne Transformation Berlins in eine Welt, die wir jetzt noch nicht vorhersehen können. Wir wissen jetzt schon, dass der Klimawandel in großen Aspekten nicht zurückdrehbar ist, aber wir wissen noch nicht, wie wir damit umgehen. und wir müssen jetzt einfach risikofreudig oder wagnisfreudig, sag ich mal. Ja, ich mag das Wort Risiko nicht so. Chancenfreudig damit anfangen, einfach eine Vielzahl von Pflanzen zu pflanzen und davon, weil die Szenarien, wie es sich entwickeln, die sind total widersprüchlich. Ja, es gibt die eine Idee, es wird total heiß, die andere wird super kalt und so, und es gibt alles, wir wissen es aber nicht. Deswegen müssen wir einfach mal das große Portfolio der Schönheit aufmachen und uns das genussvoll reinspringen. Ich glaube, dann wird es schön.
Das war ein wilder Ritt mit dir. Es hat mir riesig Spaß gemacht. Wir hätten noch 3 Stunden weiterreden können. Das müssen wir bei anderer Gelegenheit nochmal tun. Aber danke für heute, danke für deinen Besuch. Herzlichen Dank, Albrecht von Sonntag. Das war damit die guten Gewinnen. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal gerne auf YouTube oder auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Ich würde mich sehr freuen, wenn du demnächst wieder reinhörst. Bis bald.